ARD Sounds.
Die Kirche, der Platz davor, der Mond, der alles in silbernes Licht taucht. Der Mann spürt, das ist der richtige Ort. Er kippt seinen Rucksack aus und der blutüberströmte Kopf einer jungen Frau landet mitten auf dem Platz. Auftrag ausgeführt, denkt er. Dann verschluckt ihn wieder die Nacht.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Der Mann, der viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Kriminalfälle der Region Berlin und Brandenburg. Und mehr davon finden Sie in der ARD Sounds App.
Wer unseren Podcast kennt, der weiß, keine unserer Geschichten ist alltäglich. Alle Fälle sind irgendwie besonders, aber unser Fall heute ist wirklich außergewöhnlich. Es geht um einen Doppelmörder, der 1994 in Berlin gleich zwei Menschen umgebracht hat und das kurz nacheinander.
Besonders an dieser Geschichte ist, und das schon mal als kleine Warnung vorweg, dass beide Taten über alle Maßen grausam waren. Und besonders ist auch das Motiv für die beiden Morde.
Ja, und das führt uns tief hinein in seelische Abgründe, die den meisten von uns normalerweise verborgen bleiben und auch nur schwer zu begreifen sind.
Wir versuchen dennoch, Ihnen die Geschichte dieses Verbrechens zu erzählen und beginnen am 26. Januar 1994. Nehmen Sie mit nach Berlin an den Grazer Platz, der liegt im Stadtteil Friedenau.
»500 Polizisten durchsuchen Meter für Meter den Grazer Platz und seine Umgebung. Mit dabei auch ein Hubschrauber mit Infrarotkamera. Die Polizei sucht Leichenteile, Spuren und mögliche Tatwerkzeuge. Denn am Abend vorher ist hier ein 18 Jahre junger Mann auf einen abgeschnittenen Frauenkopf gestoßen.
Ich dachte erstmal, wäre eine Puppe oder so, ein Puppenkopf. Bin ich erstmal weitergelaufen, dann wieder zurück, hab mit Feuerzeug angemacht, so, hab geguckt, da liegt Blut und so auf so einem Handtuch. Mich zu meiner Schwester und dann haben wir die Polizei gerufen.
Und wo war der Kopf abgetrennt?
Genau hier oben fast.
Das klingt wie eine Szene aus einem Psychokrimi, ist aber Realität. Den 18-Jährigen, den Sie da gerade gehört haben, dem ist das passiert. Er ist an dem Tag gegen 20.30 Uhr mit seiner Schwester durch den Park in Friedenau geschlendert, als er den abgetrennten Kopf gefunden hat.
Jetzt wird natürlich sofort die Mordkommission alarmiert und damit kommt Christian Schulz ins Spiel. Alle, die uns regelmäßig hören, kennen ihn schon, denn als Chef der operativen Fallanalyse im LKA Berlin oder etwas unkorrekt als Chef-Profiler im LKA war bereits öfter unser Interviewpartner und hier im Podcast auch Gast auf unserer Live-Tour durch Berlin und Brandenburg.
Damals aber, also im Januar 1994, ist Christian Schulz noch Ermittler in der dritten Mordkommission in Berlin und hat in dieser Januarnacht Bereitschaft.
Und ja, dann kam ich dorthin und sah dort einen offensichtlich frischen menschlichen Schädel einer Frau. Und sah so aus wie unterhalb des Kinns abgetrennt. So mittellange, brünette Haare und so in unmittelbarer Nähe dieses Schädels befand sich da so ein beblutetes T-Shirt, ein Handtuch und eine Strumpfhose. Das war so mein erster Eindruck dort vor Ort. Sehr, sehr ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Es gehen natürlich tausend Gedanken durch den Kopf. Ja. Also warum liegt hier dieser Kopf? Ja, also warum, so wie man es ja normalerweise kennt, versteckt man den nicht? Dann eben mitten aus so einer Grünanlage, also wo klar war, der wird gefunden. Das heißt also, wollte der Täter, dass man diesen Kopf findet? Ja? Wem gehört dieser, also zu wem gehört dieser Kopf? Wer ist dieser Mensch? Wer ist diese Frau? Wo ist der Rest zu finden? Ja? Gibt es noch andere Leichenteile in der Umgebung?
Ja, und genau nach diesen Leichenteilen und anderen Spuren, die weiterhelfen können in dem Fall, suchen die Ermittler unmittelbar nach dem Fund. Denn klar ist, dieser Kopf liegt da auf dem Platz erst seit kurzer Zeit. Vielleicht ist also derjenige, der den Kopf abgelegt hat, noch in der Nähe. Es fährt sogar ein Lautsprecherwagen durch die nächtlichen Straßen und fragt, ob irgendjemand etwas Verdächtiges oder einen Verdächtigen bemerkt hat.
Allerdings ohne Erfolg, weder in der Nacht noch am nächsten Morgen, als 500 Polizisten den Kiez bei Tageslicht durchsuchen. Was aber schnell klar ist, bevor der Kopf abgetrennt wurde, ist die Frau umgebracht worden. So berichtet damals die Abendschau.
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Obduktionen ist diese Frau offensichtlich durch einen Angriff gegen den Hals getötet worden. Es gibt auch Anzeichen stumpfer Gewalt gegen den Kopf. Anschließend ist ja offensichtlich der Kopf abgetrennt worden und hier abgelegt worden.
Natürlich ist der Fund eines Frauenkopfes das Thema damals in den Medien. In Berlin eine wirklich verstörende Tat. Kein Wunder, dass sich da am Grazer Platz sofort Unsicherheit breit macht unter den Anwohnern.
Ja, Angst. Nur Angst. Man traut sich da abends ja nicht mehr hier raus. Und die Kinder traut man sich ja hier auch nicht raus.
Hunderte Polizisten samt Hunden und Hubschraubern sind im Einsatz mitten in Berlin auf der Suche eben nach einer Leiche oder ihren Einzelteilen. So etwas, Sie haben es bei Uwe gerade gehört, gibt es wirklich selten in Berlin. Die Aufregung in der Stadt ist dementsprechend groß. Und man kann sich vorstellen, der Druck auf die Ermittler ist da noch viel größer.
Zumal es bislang kaum neue Erkenntnisse gibt. Dieser Kopf, der passt zu keiner Frau, die als vermisst gemeldet wurde. Deshalb müssen Christian Schulz und seine Kollegen zwei Fragen so schnell wie möglich klären. Wo ist der Rest der Leiche? Und vor allem aber, wer ist die Tote?
Das ist ja wichtig, ja, denn der Großteil der Tötungsdelikte sind ja Beziehungsdelikte. Ja, deshalb ist es ja für uns so wichtig zu wissen, wer ist das Opfer. Denn nur so wissen können wir das Umfeld beleuchten und feststellen, was gab es vielleicht für Stress im Leben dieses Opfers, dieser Frau in diesem Sinne oder in diesem Fall.
Antworten auf diese vielen Fragen finden die Ermittler zunächst nicht. Man muss aber auch dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt sind nach dem Fund dieses Frauenkopfes erst 16 Stunden vergangen.
Doch dann bekommt Mordermittler Christian Schulz einen Anruf, der die Situation schlagartig verändert.
Am Tag nach dem Fund, also am 26. Januar 1994, sind die Fahnder kurz davor, mit einem Foto dieses Kopfes an die Öffentlichkeit zu gehen, um eben Hinweise zu bekommen. Doch dann meldet sich per Telefon die Leiterin einer Kita in Schlachtensee.
Und die Frau ist am Telefon völlig aufgelöst. Ihr muss etwas Schreckliches passiert sein. Und dann erzählt sie, dass ihre sonst so zuverlässige Mitarbeiterin Michaela M. an diesem Tag nicht zur Arbeit gekommen war. Sie habe sich Sorgen gemacht, weil sie auch telefonisch nicht zu erreichen war. Und dann kam sie auf die Idee, bei ihr zu Hause nachzuschauen.
Die Kita-Leiterin wusste, dass die Nachbarin von Michaela M. einen Schlüssel zu deren Wohnung hatte. Also fährt sie in ihrer Mittagspause zur Wohnung ihrer Mitarbeiterin, also von Michaela M., und klingelt bei dieser Nachbarin.
Ja, und auch die war schon ganz schön unruhig, denn am Abend zuvor war Michaela M. ebenfalls nicht zu erreichen gewesen. Sie hatte an der Tür geklopft und geklingelt, aber keine Reaktion.
So. Und dann gingen beide mit dem Schlüssel in die Wohnung. Sie öffneten die Tür. Der Kita-Erzieherin fiel gleich auf, dass da wohl ein Telefonkabel im Flur aus der Dose gezogen wurde. Dann ging sie weiter in den Flur und sah dann schon am Schlafzimmer ein paar nackte Füße. Und hat dann nur kurz um die Ecke geguckt und hat sofort gesehen, da war ganz viel Blut und das konnte nur Michaela M. sein und dann wurde sofort die Polizei alarmiert.
Ja, und kurz darauf steht auch Christian Schulz an der Tür dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und wird das, was er dann sieht, nie mehr vergessen.
Wir konnten sehen, dass diese Michaela M. auf dem Rücken lag im Schlafzimmer und um sie herum viel, viel Blut. Und Offensichtlich wurde der Kopf dort abgetrennt, weil die ganzen Blutspuren darauf hindeuteten.
Wer uns jetzt auf YouTube folgt, der kann ein Polizeifoto vom Tatort sehen. Die Leiche ist da schon weggeräumt, aber man sieht das Blut und für die Spurensicherung ganz typisch den aufgezeichneten Umriss, da wo der Körper also ohne Kopf lag.
Das heißt, der Rest der Leiche ist gefunden. Und klar ist auch, die Tote ist die 30 Jahre alte Michaela M., eine selbstbewusste junge Frau, was sich vielleicht auch am Foto ihres Personalausweises erkennen lässt, obwohl wir es natürlich verfremdet haben. Michaela M. lebte nur wenige Straßen vom Grazer Platz entfernt. Jetzt ist sie tot, erwürgt und dann enthauptet.
Die Nachricht über den Fund der Leiche in ihrer Wohnung verbreitet sich damals wie ein Lauffeuer in den Medien.
Rätselraten um einen grauenvollen Mord. Gestern Abend fanden Passanten am Grazer Platz in Schöneberg den abgetrennten Kopf einer Frau, eingewickelt in einen hellen Pullover. Auf die Spur der Leiche stieß die Polizei heute durch eine Arbeitskollegin der Toten.
Der Tatort ist 5 Querstraßen vom Fundort des Kopfes entfernt. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf einen Täter oder ein Motiv. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
Ja, dieser Satz, dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch keine Hinweise auf einen Täter hat, stimmt so nicht ganz.
Klar, auch wenn es etwas widersinnig oder merkwürdig klingt, manchmal verraten gerade Spuren, die nicht da sind, einem Ermittler wie Christian Schulz recht viel über einen möglichen Täter.
Was interessant war, was wir nicht feststellten, nämlich wir stellten keine Einbruchsspuren fest, was daraus schließen ließ, dass sie den Mörder freiwillig eingelassen hat. Wir haben keine durchwühlten Schränke oder Behältnisse, geöffnete Schränke oder ähnliches festgestellt, was auf einen Raubmord hindeuten könnte. Wir haben nichts in die Richtung sexuelles Motiv vorgefunden. Sie war ordentlich bekleidet, also es gab auch keine Verletzung im Genitalbereich, also nichts deutet auf ein Sexualdelikt hin. Sodass wir bestärkt waren in unserer Annahme, dass es sich wohl um ein Beziehungsdelikt handeln dürfte. Zumindest, dass sie den Täter kannte.
Was folgt dann? Natürlich durchleuchten die Ermittler sofort das Umfeld von Michaela M. Sprechen mit ihrer Familie, sprechen mit ihren Freunden, den Nachbarn und den Arbeitskollegen.
Und tatsächlich, sie finden etwas, was sofort ihr Interesse weckt. Denn je mehr Leute von Christian Schulz und den Kollegen befragt werden, umso größer wird der Verdacht gegen eine ganz bestimmte Person.
Und da, das hat man auch nicht so oft, ich sag mal, wiesen aus verschiedenen Richtungen verschiedene Pfeile auf immer dieselbe Person hin. Ja? Also egal, wen wir fragten, alle durch die Bank weg, Verwandte, Bekannte, Freunde, Kolleginnen, erzählten von einem Klavierlehrer namens Bernhard. Sie hatte bei diesem Klavierlehrer Unterricht und dann fing man eine Beziehung an. Es war eine Affäre, weil sie wusste, er war verheiratet, er hatte eine Frau zu Hause mit 2 kleinen Kindern. Und irgendwann stellte sich heraus, dass die Frau dieses Klavierlehrers schwanger ist. Und das war für sie dann praktisch der Zeitpunkt zu sagen, bis hierher und nicht weiter, ich beende jetzt unsere Beziehung, ich möchte auch keinen Kontakt mehr, ich suche mir auch einen anderen Klavierlehrer und nur so können wir im Guten auseinandergehen.
Genau das aber will dieser geheimnisvolle Klavierlehrer Bernhard anscheinend nicht akzeptieren. Er taucht immer wieder bei ihr auf, stellt ihr nach, macht ihr Geschenke. So erzählte sie es ihren Freunden und Kollegen.
Ja, und Michaela M. will das alles nicht mehr. Sie will in Ruhe gelassen werden, keinen Kontakt mehr haben. Doch Bernhard nervt sie offenbar weiter und das macht ihn für die Ermittler verdächtig.
Also er war ja unser Kandidat Nummer 1, sag ich mal. Es gab keine Hinweise auf andere Personen. Er war wirklich derjenige, der gut hätte in Frage kommen können. Ja? Also heutzutage würden wir es Stalker nennen.
Damit haben die Ermittler schon einen Tag nach dem Fund des Kopfes im Park einen Verdächtigen.
Ja, aber bislang haben sie nur einen Vornamen, nämlich Bernhard. Denn egal ob Freunde oder Verwandte der toten Michaela, sie alle kennen diesen Bernhard nur aus ihren Erzählungen.
Die Fahnder stellen jetzt Michaela M.'s Wohnung auf den Kopf, um einfach einen Hinweis zu finden auf diesen Bernhard. Ohne Erfolg allerdings. Sie fahren zur Bibliothek in Steglitz, wo er angeblich am schwarzen Brett inseriert. Ohne Erfolg.
Ja, dann durchstöbern sie die Annoncen in sämtlichen Stadtmagazinen in Berlin wie City, Tipp oder Zweite Hand. Magazine, die damals 1994 alle noch auf Papier erschienen sind. Und dort stoßen sie auf einen Bernhard.
Der Klavierunterricht anbietet.
Genau, und über den Verlag bekommen die Ermittler dann zum Vornamen Bernhard auch den Nachnamen, den wir hier mit R abkürzen, also Bernhard R.
Und die Wohnanschrift gibt's gleich dazu. Bernhard R. wohnt in der Hauptstraße in Berlin-Schöneberg. Man kann sich gut vorstellen, wie jetzt bei den Ermittlern der Adrenalinpegel hochgeht.
Also das war schon, wir waren schon sehr euphorisch, muss ich sagen. Ja, also wir konnten relativ schnell eine Person herauskristallisieren, identifizieren. Und schon nach 2 Tagen stand er praktisch bei dem auf der Matte, wie man so schön sagt. Ja.
Was die Mordermittler zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wissen und auch nicht ahnen können: Ihr Hauptverdächtiger hat 2 Stunden vor diesem Polizeibesuch einen weiteren Menschen umgebracht.
Nein, das konnte damals wirklich niemand ahnen. Jetzt steht Christian Schulz also zum ersten Mal vor der Tür von Bernhard R. Es ist der 27. Januar gegen 10 Uhr und er drückt voller Spannung die Klingel.
Er öffnete uns, ich glaube, der war um die 30 damals, sehr höflich, sehr zugewandt, wirkte gar nicht nervös. Und wir erklärten ihm, worum es geht. Er war schockiert, ja, weil er ja diese Michaela M. kannte. Er sagte, die hätte er das letzte Mal im Dezember gesehen. Er hat wirklich allen Fragen Rede und Antwort gestanden. Er war höflich, überhaupt nicht feindselig. Und ja, also von daher wirkte er schon mal nicht wie ein Mörder, der vor 2 Tagen, das war ja gerade mal 2 Tage später, vor 2 Tagen jemanden umgebracht hat, Kopf abgetrennt hat und den Kopf irgendwo hingelegt hat.
Ganz im Gegenteil, Bernhard R. ist absolut kooperativ. Er klärt, die Familie lebt von Sozialhilfe, aber er gibt Klavierunterricht, um die Familienkasse etwas aufzustocken. Die Ermittler dürfen sich dann auch in der Wohnung umschauen, obwohl sie keinen Durchsuchungsbeschluss haben. Sie treffen dort auf seine schwangere Frau und seine beiden Kinder zumindest. Das passt alles zu den Erzählungen der Freunde der getöteten Michaela M.
Das ist aber auch schon alles. Ansonsten finden die Ermittler nicht allzu viel. Und dann spricht Christian Schulz den Klavierlehrer auf seine Beziehung zu Michaela M. an. Und da liefert Bernhard R. eine überraschende Antwort.
Er drehte alles aber komplett um, ganz anders, als wir es gehört hatten. Er erzählte nämlich dann es so, dass die Michaela M. ihn anflirtete und Annäherungsversuche machte. Und das ging gar nicht. Das lehnt er total ab. Er ist professionell unterwegs, er ist professioneller Klavierlehrer und da geht man keine Beziehung mit seiner Schülerin ein. Und er merkte, das wurde ihm zu nahe und er brach dann die Beziehung ab und sagte, es wäre doch besser, wenn sie sich jemand anderen suchen würde.
Kann das stimmen, diese Version von Bernhard R.? Und wenn ja, stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum.
Ja, warum hat Michaela dann erzählt, ihren Freunden und Kollegen, dass ihr Klavierlehrer ihr immer wieder nachstellt?
Weil er sagte, na, das passte eben zu Michaela. Ja? Denn sie wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich ihre Liebe nicht erwidert habe. Und das war ihr Wunschdenken. Und deshalb hat sie allen Leuten das so erzählt.
Ja, und jetzt ist klar, einer der beiden hat gelogen. Aber wer? War es Michaela M., deren Version der Beziehung ja nur über Dritte, über Freunde bekannt wurde? Oder war es Bernhard R., der ganz gelassen Christian Schulz Rede und Antwort steht?
Natürlich stellt Christian Schulz dann die Frage aller Fragen. Wo waren Sie am Dienstagabend, also am 25. Januar, den die Rechtsmediziner als Tatzeit festgelegt haben?
Ja, und auch hier bleibt Bernhard R. ganz ruhig und präsentiert ein Alibi.
Ja, Bernhard R. erklärt, er hat an diesem Abend einer anderen Schülerin namens Alexa Klavierunterricht gegeben. Anschließend fuhr er mit ihr in ihre Wohnung, so sagt er, um einen neuen Vertrag aufzusetzen und ihr Klavier anzuschauen.
Noch während der Vernehmung schickt Christian Scholz Kollegen zu dieser Alexa, um zu prüfen, ob Bernhard R. die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Aber Alexa ist nicht zu Hause und Handys hatten damals nur sehr wenige. Und so werfen die Beamten eine Vorladung für den nächsten Tag in den Briefkasten.
Das heißt, Bernhard R., gegen den die Ermittler nichts in der Hand haben zu diesem Zeitpunkt, bleibt weiter auf freiem Fuß. Alles wartet jetzt gespannt auf die Aussage von dieser Alexa.
Ja, und dann meldete sich dann die Alexa am nächsten Tag bei uns und sie hat es komplett bestätigt. Sie hat genau das erzählt, was er auch erzählt hatte. Und es wirkte jetzt nicht irgendwie gestellt oder vorbereitet, sondern sie war auch komplett gelassen. Sie wirkte überhaupt nicht nervös, war eine junge Frau, hatte noch nie mit der Polizei zu tun gehabt. Wir reden ja hier nicht von kriminellen Menschen. Ja? Und wichtig war natürlich die Uhrzeit. Wann ist er gegangen? Um 22 Uhr. Ja, und ich habe um 21.30 Uhr schon den Anruf bekommen. Das heißt, da war die Tat schon längst geschehen. Und er war bis 22 Uhr dort.
Ganz klar, das ist ein Rückschlag für die Ermittler. Am Vortag sah es ja fast so aus, als hätten sie den Fall schon gelöst. Da waren die Ermittler im Grunde euphorisch und nun das.
Ja, jetzt kehrt Ernüchterung ein, denn das Alibi von Bernhard R. ist offensichtlich perfekt. Er kann es nicht gewesen sein, denn zum Tatzeitpunkt war er bei der Schülerin Alexa.
Und was machen wir denn jetzt? Also, wir haben keinen anderen. Es deutete alles auf diesen Bernhard R. hin, auf diesen Klavierlehrer. Wir haben keine andere Person als verdächtig beschrieben bekommen. Und wir mussten praktisch dann bei Null anfangen und uns überlegen, wo suchen wir denn jetzt? Ja, gibt es so eine Art Phantom? Ja? Also wir hatten dann mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen im Kopf und mussten wirklich überlegen, was machen wir jetzt?
Aber wie das manchmal so ist, erst scheinen die Ermittlungen festzustecken und dann plötzlich überschlagen sich die Ereignisse.
Keine 30 Minuten, nachdem die Zeugin Alexa das Polizeipräsidium verlassen hatte, meldet sich ein völlig verstörter italienischer Pizzabäcker bei der Berliner Polizei.
Ja, und dieser Mann erzählt, einer seiner Nachbarn sei gerade bei ihm. Er wohnt im selben Haus über der Pizzeria, ein paar Stockwerke höher. Und dieser Nachbar habe gesagt, der Pizzabäcker brauche keine Angst mehr vor einem anderen Nachbarn zu haben, vor Dieter K., ein Mann, der angeblich das ganze Haus tyrannisierte. Das sei jetzt vorbei, sagt der Besucher. Dieter K. sei tot. Er habe ihn umgebracht.
Und dieser Besucher, dieser Hausbewohner, der das so gelassen erzählt, ist niemand anderes als der Klavierlehrer Bernhard R.
Natürlich ist man dann gleich in die Wohnung von dem Dieter K. gegangen, um zu sehen, liegt hier jetzt ein Toter? Man hat gewaltsam die Tür geöffnet, es öffnete keiner. Und dann hat man Dieter K. tatsächlich tot in der Wohnung gesehen, mit einem sehr markanten Merkmal, nämlich mit einem Schraubendreher, der mitten in der Stirn bis zum Ansatz eingeschlagen war.
Bernhard R. ist zu diesem Zeitpunkt noch in der Pizzeria. Er gesteht die Tat sofort gegenüber der Polizei und lässt sich dann anstandslos festnehmen.
Ein Polizeifoto zeigt, wie die Leiche von Dieter K. damals neben dem Kachelofen gefunden wurde. Wer genau hinsieht, der erkennt auch die Brille von Dieter K. auf dem Boden, die ihm Bernhard R. mit einem wuchtigen Tritt ins Gesicht vom Kopf gefegt hatte, bevor er dann mit dem Schraubendreher zustieß.
Bei seiner Festnahme in der Pizzeria erklärt Bernhard R. den Beamten, er könne auch etwas zum Mord an Michaela M. sagen.
Er möchte aber nur mit einem Ermittler darüber reden, und zwar mit dem er gestern schon gesprochen hat, also mit Christian Scholz.
Und dann merkte ich schon, er war komplett anders, also komplett verwirrt, machte wirre Angaben. Irgendwie, er musste die gesunde Seele aus dem kranken Körper befreien. Und erzählte dann eben und gab dann auch zu, dass er mit ihr ein Verhältnis hatte, mit der Michaela M. Und dass der Nachbar so schlecht war und er ihn auch befreit hat. Und außerdem kann er mir jetzt die Lottozahlen vom nächsten Samstag sagen. Er hatte mir die Lottozahlen aufgesagt, die nächste Woche gezogen werden. Da dachte ich, okay, gut. Er ist geistig nicht bei Sinn, ja.
Ja, und das ist schon verwunderlich, oder?
Sehr.
Denn am Tag zuvor hatte Bernhard R. ja noch ganz souverän dieses perfekte Alibi präsentiert.
Ja, und dass er dann auch von der Schülerin Alexa bestätigt worden war.
Genau. Aber jetzt ist er völlig verwirrt und erzählt genau das Gegenteil. Und die Ermittler fragen sich, was stimmt denn nun eigentlich?
Und dann habe ich ihm die ersten Fragen gestellt, die für uns wichtig waren in Richtung Beweismittel. Ich habe ihn gefragt, wo ist das Messer? Wo sind die Klamotten? Und dann hat er mir dann ganz viele Örtlichkeiten genannt, wo konkret er etwas weggeworfen hat.
Und offenbart damit dann eindeutiges Täterwissen. Mit seinen Angaben können die Ermittler nicht nur einen blutigen Mantel von ihm finden, sondern auch die Tatwaffe. Einen sogenannten Leatherman, ein Mehrzweckwerkzeug mit einem scharfen Messer dran, an dem sich noch das Blut von Michaela M. befand.
Für Christian Schulz beginnt nun eine der längsten Vernehmungen seiner gesamten Laufbahn. Mehr als 7 Stunden versucht er herauszufinden, wie und warum der Klavierlehrer seine Schülerin Michaela M. und den Nachbarn Dieter K. getötet hat.
Zitat, das ist ein schwer zu verstehendes Erlösungswerk, was er gemacht hat. Sowohl die Tat zum Nachteil der Michaela als auch der Mord an Dieter K. Das war ein schwer zu verstehendes Erlösungswerk. Also er sah sich als Erlöser und nicht als Mörder. Denn er hat ja auch die kranken Körper bzw. die gesunden oder Seelen, ja, hat er befreit aus diesen kranken Körpern.
Bernhard R. redet in dieser Vernehmung wie ein Wasserfall, driftet immer wieder in religiösen Wahnvorstellungen ab, zitiert die Bibel, zitiert den Koran und kann doch sehr genau beschreiben, warum und auch wie er sie getötet hat.
Er wollte, so erklärt er das der Polizei, Michaela M. an diesem Abend noch mal eine Chance geben, ihre Liebesbeziehung fortzusetzen. Aber als sie nicht will, als sie das Geschenk seiner Liebe, wie er sagt, wegwerfen will, da spürt er, das ist nicht seine gute Michaela, das ist der Satan.
Und er schilderte ganz konkret und dezidiert, wie er dann sie am Hals packte und würgte. Und wie sie versuchte, sich da rauszuwinden und ihn auch kratzte an den Händen, ja, während er sie würgte. Und er sagte so, und das war schon ein bisschen gruselig, sage ich mal, ja, dass er, während er sie tötete, die Tür an der Tür geklingelt wurde. Und das war die Nachbarin, die bei Frau M. klingelte und sich wunderte, dass sie nicht aufmachte. Da war ihr Todeskampf.
Das Tragische daran ist, hätte die Nachbarin einige Minuten vorher geklingelt, hätte Michaela M. noch die Tür öffnen können und wäre möglicherweise noch am Leben.
So aber hatte Michaela M. keine Chance. Bernhard R. erwürgt sie, weil sie seine Liebe verschmäht. Er betet dabei und ist überzeugt davon, dass Gott ihm die Kraft gibt, so fest zuzudrücken, dass die gute Seele von Michaela M., wie er sagt, befreit werden kann. Doch als sie tot ist, scheinen ihm Zweifel zu kommen, ob sein Erlöserwerk wirklich vollendet war.
So funktioniert es nicht. Sie ist immer noch gefangen. Und als er dann eben den Kopf abgeschnitten hat, was wirklich eine große Arbeit war, sagt er auch, ja, das war sehr anstrengend, da merkte er, jetzt ist sie endlich befreit.
Warum er dann den Kopf seines Opfers auf diesen Grazer Platz abgelegt hat, mitten auf einer Grünfläche, vor aller Augen, wie in einer Arena sozusagen, das kann er nicht wirklich begründen. Es fühlte sich für ihn einfach richtig und notwendig an, sagt er.
Ja, und damit nicht genug. Jetzt kommt heraus, dass er anschließend zu einer anderen Ex-Freundin gehen wollte und auch sie erlösen wollte, wie er erzählt hat. Denn bei Michaela, so sagt er, hat es ja gerade gut funktioniert.
Und er war sogar schon vor Ort und hat dort geklingelt und sie hat nicht geöffnet. Ja, das war ein positives Schicksal für die junge Frau damals. Und hatte man wirklich Glück gehabt.
Dieses Glück hatte Dieter K. nicht. Wir erinnern uns, dieser angeblich tyrannische Nachbar, der im selben Haus wie Bernhard R. wohnte. Es gab offenbar oft Streit zwischen diesen beiden Männern.
Bernhard R. empfand den Nachbarn als viel zu laut und beschimpfte ihn als Nazi. Aber auch Dieter K. konnte heftig reagieren. Und wenn er getrunken hatte, schoss er manchmal mit der Schreckschusspistole in die Luft.
Für Bernhard R. war am 27. Januar dann offenbar das Maß erreicht. 36 Stunden nachdem er Michaela M. getötet hatte in seinem Wahn, bringt er auch seine Nachbarn um. Warum? Das hat der Christian Schulz so erklärt.
Dann kam wieder so eine irrationale Behauptung von ihm, nämlich dass er rauchend aus dem Fenster sah. Und da sah er Wolken. Und eine Wolke sah aus wie ein Schwein und die andere Wolke sah aus wie ein Hund. Michaela war das Schwein, das er sozusagen erlöst hat. Und das andere war Dieter K. als Hund. Ja, und den musste er noch erlösen.
Für einen rational denkenden Menschen ist das nicht schwer nachvollziehbar, ja. Schwer zu verstehen. Hier ist jemand offenbar wirklich wahnsinnig. Interessant ist aber, was Bernhard K. dann jeweils nach den Morden getan hat.
Ja, und das wirkte dann plötzlich gar nicht mehr so irrational. Auf einer Pressekonferenz damals beschreibt die Polizei, wie der Täter vorgegangen ist.
Als sich eine Zigarette anstecken wollte, griff er ihn an und schlug ihn zu Boden. Anschließend tötete er ihn zumindest durch massive, stumpfe Gewalt. Um sicherzugehen, dass auch hier die Seele erlöst sei, rammte er ihm einen Schraubendreher in den Kopf. Bemerkenswert ist, dass nach diesen Taten jeweils mit umfangreichen Handlungen dafür sorgte, dass sowohl an den Tatorten keine Spuren von ihm, als auch keine Spuren der Tat in seiner engeren Umgebung aufgefunden werden konnten.
Ja, und dieser Widerspruch ist wirklich nur schwer zu verstehen. Also auf der einen Seite völlig irrationale Wahnvorstellung und dann handelt der Täter trotzdem völlig vernünftig, wenn es darum geht, die Tatspuren zu vernichten.
Ja, denn zum Beispiel wischte er die Wohnung von Michaela M. Er beseitigte seine Spuren und zum Schließen der Tür benutzte er dann auch noch einen Schal, um seine Fingerabdrücke nicht hinterlassen zu müssen. Also ein sehr durchdachtes Verhalten. Christian Schulz hat es als Ermittler bei psychisch kranken Straftätern immer wieder erlebt.
Dass sie zwar Wahnvorstellungen haben, aber eben diese Psychose nicht alles überstrahlt. Ja, also die können ja auch einkaufen gehen. Die können ja, das sind ja nicht Leute, die hier schreiend durch die Straße rennen. Ja, seine Frau hatte nichts gemacht.
Ja, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und offenbar verstärkte sich das Irrationale, wenn er sich zurückgewiesen fühlte, wenn es Konflikte gab. Seine Erlösung im Auftrag des Herrn betraf ja Michaela M., die nicht mehr seine Geliebte sein wollte, und Dieter K., mit dem er so einen regelrechten Hauskrieg geführt hat.
Ja, und seine Fähigkeit dann trotzdem auch rational zu handeln, zeigte sich ja auch bei der ersten Vernehmung bei Christian Schulz. Wir erinnern uns, da präsentierte er das scheinbar perfekte, wasserdichte Alibi. Was für eine Gelassenheit und Souveränität der Mann da verbreitet hat, das ist etwas, was Christian Schulz bis heute beeindruckt.
Dass Herr R. in dem Moment, als wir ihn abgeholt hatten, zur Vernehmung gebeten haben, also zur zeugenschaftlichen Vernehmung, ein paar Stunden vorher den Herrn K. umgebracht hat. Der hat nicht nur Frau M. umgebracht, sondern er hat ein paar Stunden, bevor wir ihn abgeholt haben, einen weiteren Menschen umgebracht und hat es sich nicht anmerken lassen. Und da dachte ich auch, wow, also sowas erlebst du wirklich selten.
Bleibt die Frage nach dem Alibi, das auf den ersten Blick so sicher schien, das Alibi für den Mord an Michaela M. Eine andere Klavierschülerin hatte ja ausgesagt, dass Bernhard R. zum Tatzeitpunkt mit ihr unterwegs gewesen sei. Warum hat sie das behauptet? Bernhard R. muss trotz seines Wahns eine große Überzeugungskraft besessen haben. Offenbar hat er auch so seine Schülerin Alexa dazu bewegen können, dass sie ihm für den Mord an Michaela M. ein falsches Alibi gab.
Ja, aber natürlich bleibt die Frage, warum hat sie das gemacht? Natürlich wollen das die Ermittler auch von ihr wissen, als sie sie noch mal vernehmen.
Und haben sie gefragt, was denken sie sich dabei? Warum haben sie diesen Menschen geschützt? Also, ich war mir relativ sicher, dass er sie bedroht hat. Ja? Oder, was man auch kennt, sie war abgrundtief verliebt in ihn und hätte alles für ihn gemacht. Aber nein.
Ja, und jetzt wird's wieder besonders. Bernhard R. hat im Gespräch mit Alexa sogar den Mord gestanden. Er hat ihr erzählt, dass er einen Menschen umbringen musste, um seine Kinder und seine schwangere Frau zu schützen. Aber mehr wolle und mehr könne er nicht erzählen. Es wäre einfach notwendig gewesen.
Und obwohl Alexa dann am nächsten Tag vom Fund des Kopfes auf dem Grazer Platz gehört haben musste, hat sie im Gespräch mit den Ermittlern für Bernhard R. gelogen.
Sie sagte, er hat ihr leid getan und sie hat ihm versprochen, ihn zu schützen. Und deshalb hat sie uns das so gesagt. Also nicht nachvollziehbar. Und hätte sie direkt danach sich an die Polizei gewandt, würde Dieter K. noch leben.
Das ist schon unglaublich, ne? Alexa hätte einfach nur an dem Abend, an dem der Klavierlehrer ihr die Tötung eines Menschen gestand, zur Polizei gehen müssen. Dann wäre der zweite Mord ganz sicher verhindert worden.
Aber dieses Nichtmelden bei der Polizei, dass da jemand jemanden ermordet hat, das ist natürlich auch eine Straftat. Deshalb wird Alexa wegen versuchter Strafvereitelung später zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.700 Euro verurteilt.
Und Bernhard R.? Ein psychiatrischer Gutachter diagnostiziert bei ihm eine paranoide Schizophrenie und religiösen Wahn und schätzt ihn als nicht schuldfähig ein. Vor Gericht sagte Bernhard R., er habe geglaubt, Jesus Christus der Erlöser zu sein und er wäre befugt gewesen, zu töten.
Statt ins Gefängnis weist das Gericht ihn dann in den Maßregelvollzug ein und das Urteil fällt am 8. November 1994. Dieser Maßregelvollzug ist eine geschlossene Klinik für psychisch kranke Straftäter, die weiter eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.
Im Maßregelvollzug spielt Bernhard R. 4 Jahre lang jeden Tag Klavier, bis er am 2. Weihnachtsfeiertag 1998 Suizid begeht. Von uns dazu der Hinweis, wenn Sie Suizidgedanken haben, es gibt Hilfe, zum Beispiel die Telefonseelsorge. Die Nummer finden Sie in unseren Shownotes.
An der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und nächsten Sonntag gibt's hier wieder Crime History mit Jana Falkenstein und Florian Prokop.
Und wir sind in 14 Tagen wieder dran, in 2 Wochen mit einer neuen spannenden Folge.
Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns, die großen Fragen in 10 Minuten. Und zwar vom MDR, da gibt es jetzt eine für True-Crime-Hörer besonders interessante Folge. Warum vergewaltigen vor allem Männer?
Unsere Kollegin Maike Zumhoff von NDR Wissen fragt sich, warum mehr als 90% der Täter bei Vergewaltigungen männlich sind. Wo ist der Unterschied zu Frauen? Hat das mit der Biologie zu tun oder auch mit der Psychologie? Die Antworten hören Sie im Wissenschaftspodcast Die großen Fragen in 10 Minuten in der ARD Sounds App oder überall dort, wo Sie sonst gern Podcasts hören.
Da finden Sie natürlich auch Im Visier und uns gibt es ja auch als Videoformat auf YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns auf freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Danke, dass Sie bei uns waren. Und auch nach dieser besonderen Folge darf ein Gedanke nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Eine Produktion des RBB. Manuskript Henno Osberghaus. Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madelwund, Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.